Wir sind heute sozusagen out of office, zumindest im Kopf. Wir gehen heute in die Reha-Einrichtungen rein. Haben Sie schon mal was von heilender Architektur gehört? Falls nicht, hören Sie sich diese Folge an.
Realitätsnah. Ein Wissenschaftspodcast mit Dr. Marco Streibelt.
Was schätzen Sie eigentlich, wie alt sind die Reha-Kliniken der Deutschen Rentenversicherung Bund? Ich kann es Ihnen sagen, es sind im Durchschnitt 41 Jahre. Das ist für einen Menschen ein super Alter, für ein Haus. Alle Hausbesitzerinnen, Hausbesitzer wissen, was das bedeutet. Instandhaltungen werden notwendig, das Bad, die Küche müssen modernisiert werden. Und die Wunschliste wird länger, denn bei Reha-Kliniken hört man da nicht auf. Es gibt neue Anforderungen. Die Therapie hat sich komplett verändert in den letzten 40 Jahren. Die Patientinnen und Patienten haben neue Bedürfnisse. Das hat Auswirkungen darauf, wie Reha-Einrichtungen aussehen müssen. Und last but not least gibt es sind immerhin öffentliche Gebäude, auch Anforderungen, gesetzliche Anforderungen, die mittlerweile umzusetzen sind, Stichwort CO2-Neutralität. Das erfordert ein ganzheitliches Konzept, auch was das Bauen und auch was das Vorhalten dieser Reha-Kliniken als Gebäude bedeutet. Das Ganze ist niedergelegt in den sogenannten Leitlinien der heilenden Architektur. Was das ist und wie man das hier bei uns in den Deutschen Rentenversicherungen umsetzt, darüber rede ich heute mit Jens Urlichs, dem Leiter der Bauabteilung der Deutschen Rentenversicherung Bund. Seien Sie gespannt und kommen Sie mit. Hallo Herr Urlichs, herzlich willkommen hier im Podcast. Wenn Sie sich fremden Menschen vorstellen müssten, wie würden Sie das tun?
Das ist relativ einfach für mich, weil ich da schon drauf vorbereitet bin. Ich habe auf mein LinkedIn-Profil unter anderem auch schon einen Satz gebaut mit drei Schwerpunkten und der lautet: mutig, klar und immer beim Menschen. Und was meine ich damit? Mutig sein, auch mal Sachen auszuprobieren, den nächsten Schritt zu gehen, um die Sachen voranzutreiben. Klar zu sein, klar in der Ansprache, in dem, was ich sage. Ich will nicht kompliziert reden, ich möchte, dass die Menschen mich verstehen. Und mit den Menschen zusammen ist mir ein ganz großes Anliegen, weil meine Aufgabe gesellschaftlich geprägt ist, hier aber auch schon davor. Und ich möchte auch meine Mitarbeitenden immer mitnehmen. Deswegen dieser Satz, so würde ich mich gerne vorstellen.
Was haben Sie gemacht in der Vergangenheit?
Also, ich bin Architekt von der Ausbildung, habe in mehreren Berufen bisher gearbeitet, unter anderem auch 12 Jahre bei Mercedes in der Produktion, aber auch Vertrieb. Da habe ich vor allen Dingen Menschenkenntnisse gewonnen. Und dann bin ich das erste Mal zum Bau- und Liegenschaftsbetrieb nach Nordrhein-Westfalen gegangen. Im Land Nordrhein-Westfalen habe ich dort im öffentlichen Dienst das erste Mal gearbeitet, war dort Leiter einer Niederlassung mit 440 Mitarbeitenden. Und jetzt bin ich bei der Deutschen Rentenversicherung etwa seit 8 Monaten und bin dort Leiter der Immobilienbereich.
Immobilienbereich, Bauabteilung, ganz salopp gesagt. Herr Urlichs, was ist denn nun heilende Architektur?
Ja, also heilende Architektur beschreibt vor allen Dingen, wie der Einfluss der Architektur auf den Menschen übertragen werden können. Da gibt es ein paar Leitlinien für, auch schon wissenschaftlich jetzt belegt. Aber im Kern der Aussage ist es tatsächlich, was kann die Architektur tun, damit der Mensch sich besser fühlt, damit er genesen wird.
Und wie muss ich mir das konkret vorstellen? Können Sie mir da mal ein Beispiel nennen?
Also vor allen Dingen Themen, die mit Materialitäten zu tun haben, mit viel Licht zu tun haben. Wie kriegen wir die Natur in das Gebäude hinein, damit der Mensch sich wohlfühlt? Bei den Materialien geht es und bei den Farben geht es vor allen Dingen um warme Töne dabei. Das sind zum Beispiel Kriterien, die gut auf die Seele des Menschen einzahlen. Mhm.
Und spielen da auch so Sachen rein wie wie ökologisch das Gebäude ist, oder ist das eine ganz andere Fragestellung? Was ist das da gar nicht betroffen?
Das ist eine andere Fragestellung und vielleicht kommen wir nachher auch nochmal zu den Nachhaltigkeitsthemen dazu, dass mir auch ein sehr, sehr wichtiges Anliegen dabei ist. Aber man kann das tatsächlich auch voneinander trennen.
Wenn ich mir das jetzt in Reha-Einrichtungen vorstelle, wir gucken ja eher mal aus der Perspektive der Forschenden, die sich mit Reha-Forschung, mit der Optimierung der Inhalte, der Therapien beschäftigen, dann ist es sicherlich ein Unterschied, kann ich mir gut vorstellen, ob Menschen in einem großen Raum, in einem hellen Raum mit schönen Farben zusammensitzen und über ihre Schwierigkeiten, Herausforderungen sprechen mit einer Psychologin, einem Psychologen, oder ob das in so einem kleinen Zimmer passiert, wo ein Waschbecken in der Ecke ist und was stark noch nach Krankenhaus aussieht. Muss ich mir das ungefähr so vorstellen?
Ja, genau, so können Sie sich das vorstellen. Also die Zimmer müssen jetzt nicht unbedingt größer werden. Also die können genauso auch in der Größe sein, aber sie müssen ansprechender sein. Also die Materialien, die verwendet werden, die Möblierung, die verwendet wird, die muss wesentlich ansprechender sein. Die soll die Seele berühren, sind eben in der Regel sehr warme Töne, die den Menschen gut tun.
Ich weiß gar nicht, ob Sie das jetzt beantworten können. Sie sind ja erst 8 Monate hier. Sie haben sicherlich noch nicht alle unsere Reha-Kliniken gesehen von innen.
Stimmt.
Können Sie unseren Zuhörern eine Idee geben, wie viel ist denn da noch zu tun in der Reha?
Ja, also eine ganze Menge. Also ich habe jetzt schon mal ein, zwei mir auch angeguckt. Ich habe allerdings eher so die Vorzeigprojekte auch gesehen. Und wir machen ja auch schon Instandhaltungsmaßnahmen bei einigen Projekten, weil die einfach schon so in die Jahre gekommen sind, dass wir dann auch jetzt gar nicht bei der Grundmodernisierung sind, sondern bei vorgezogenen Maßnahmen. Und in der Tat sind die Objekte alle in die Jahre gekommen. Im Durchschnitt über 40 Jahre schon alt, die Anlagen. Eben veraltete Technik, aber auch veraltete Einrichtungen. Da muss eine ganze Menge getan werden bei allen Reha-Zentren.
Sie sprachen davon, dass das Ganze, diese Heilin-Architektur, wissenschaftlich belegt ist. Das ist ja ein Wissenschaftspodcast hier. Also haben Sie auch da noch mal so ein paar Beispiele? Also was weiß man denn schon gesichert?
Genau, also da gibt es eine ganze Menge mittlerweile. Mhm. Und es hat auch schon in die Architekturbildung beim Studium, wenn man Architektur macht, ist das auch schon im Fokus. Und ausschlaggebend war in den 80er Jahren ein sogenannter Herr Roger Ulrich, den kann ich mir immer ganz gut merken, weil der ähnlich wie mein Nachname tatsächlich ist. Und er hat eine Analyse gemacht, er hat praktisch zwei Fallgruppen analysiert. Also beide sind operiert worden im Krankenhaus. Die eine war dann im Krankenzimmer mit einem Blick nach draußen, wo ein Gebäude war. Und die andere Fallgruppe war mit einem Blick ins Grüne mit Bäumen. Und wen überrascht es? Die zweite Fallgruppe, also die ins Grüne guckt, die hatte weniger Liegezeiten und tatsächlich auch weniger Schmerzmittel, die gebraucht werden. Darüber hinaus sind natürlich viele, das ist jetzt nur ein Beispiel, schon viele Publikationen gemacht worden. Auch an der TU Berlin wird auch im Architekturbereich genau das als Fokus gelehrt. Und es beweist einfach unterm Strich, dass dieses Gebäude, also die Umgebung, einen positiven Einfluss auf die Genesung der Menschen hat.
Ja, und das ist ja in der Reha noch viel relevanter als bei einer Operation. Bei einer Operation kann man sich vorstellen, das ist ein sehr physiologischer Eingriff, wo man mit den Umweltfaktoren nur bedingt arbeiten kann. Ne? Wenn eine Narbe ist, die muss halt verheilen, Punkt. Aber wenn Menschen mit chronischen Erkrankungen in die Reha gehen, dann kann ich mir vorstellen, dass solche Erkenntnisse natürlich noch viel besser angewandt werden können. Finde ich total interessant, dass das selbst bei Operationen gelingt. Spannend. Wie sieht denn jetzt der Masterplan der DRV-Bund aus, was die Reha-Kliniken betrifft?
Also der Masterplan, wir haben ein riesen Pilotprojekt, das haben Sie sicherlich auch schon gehört, das kennen Sie vielleicht sogar auch besser von der Historie als ich. Das ist der Neubau in Mölln, das Reha-Zentrum. Das ist jetzt ein Neubau, das ist aber nicht die Regel. Wir machen sehr viele Sanierungsobjekte, vielleicht auch mal einen Erweiterungsbau, vielleicht kommt auch noch mal der ein oder andere Neubau mit hinzu, ist aber nicht die Regel. Was wir dort aber verproben, was in dem Innenraum passiert, also was für Materialien werden verwendet, was für eine Möblierung wird gewählt, das verproben wir dort und wird dann auch ausgerollt für die anderen Projekte. Und in dem Konzept ist es auch ganz interessant, dass wir viele unterschiedliche Räume schaffen. Natürlich das klassische Bettenzimmer, aber auch Zimmer zur Ruhe, zur Meditation, zum Austausch. Und was auch noch eine Besonderheit ist in dem Projekt, das wird uns nicht für alle Projekte gelingen, aber in dem Projekt ist es so, dass wir kleinere Einheiten bilden, also kein langer Riegel, mehrere einzelne Einheiten mit kurzen Wegen für die Patienten und mit interessanten Einblicken ins Gebäude, aber auch viel Ausblicke in die Natur. Was bedeutet das jetzt für den gesamten Rollout? Wir haben insgesamt 28 Kliniken verteilt auf 22 Standorten. Ich erwähnte vorhin schon, dass die meisten Anlagen über 40 Jahre alt sind. Und wir wollen nach diesen Kriterien der heilenden Architektur alle Gebäude umbauen. Das ist das eine. Und das, was Sie jetzt nicht gefragt haben, das möchte ich aber gerne auch noch mit anfügen, ist, dass wir alle Gebäude CO2-neutral umrüsten werden. Das heißt, die Wärme wird nicht mehr mit fossilen Energie versorgt werden, sondern zum Beispiel über Wärmepumpen, Fernwärme oder auch mal einen Eisspeicher. Und der Strom wird über Photovoltaik, das wird nicht alles abdecken können. Der andere Teil wird dann eben über ökologischen Strom beschafft. Also zusammengefasst, wir werden alle Reha-Kliniken nach der heilenden Architektur gestalten und wir werden alle Gebäude CO2-neutral umbauen.
Und der Experimentierraum ist Mölln, der Neubau, habe ich richtig verstanden. Da erproben Sie, was sozusagen funktionieren könnte, was besser, was vielleicht schlechter funktioniert. Wie lange wird das dauern?
Wir werden in 27 mit dem Bau schon fertig sein. Und was wir dort verproben, ist vor allen Dingen der Innenraum, die Innenraumgestaltung. Alles, was mit der CO2-Reduzierung zu tun hat, das muss man immer sehr individuell pro Standort sehen.
Ja, und das kriegen die Leute ja nicht so richtig mit. Das ist ja eher ein anderer gesellschaftlicher Effekt, wenn man so möchte. Genau. Aber für alle Menschen, die ab 2028 in die Reha gehen, kleiner Tipp, gibt dann ein ganz spannendes Reha-Zentrum in Mölln. Kommen wir mal zu einem anderen Punkt. Das ist das, was uns auch sehr interessiert immer wieder. Die digitale Transformation, die macht ja auch vor der Reha nicht Halt. Und die macht insgesamt im Leben nicht Halt. Immer mehr findet digital statt, Austausch, Kommunikation. Sie schaffen und gestalten ja eher analoge Räume. Mhm. Zumindest ist das so mein klassisches Verständnis von der Architektur, mhm, wo Menschen in Präsenz zusammenkommen können. Und ich provoziere jetzt mal bewusst, ist das angesichts dieser digitalen Transformation noch zeitgemäß, über sowas isoliert nachzudenken?
Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall.
Dann erklären Sie es mir.
Also da gibt es überhaupt auch gar keine Diskussion für mich dabei. Ja. Ich bin großer Freund der Digitalisierung, aber nicht in diesem Punkt. Mhm. Also wir schaffen ja Räume, damit die Menschen sich erholen können, damit sie die beste Betreuung bekommen, damit sie in den Austausch gehen, auch den Stress des Alltages mal weglassen können. Und dafür brauchen wir solche analogen Räume tatsächlich. Das wird die Digitalisierung aus meiner Sicht niemals schaffen.
Mhm. Das heißt, eine rein digitale Reha käme für Sie gar nicht in Frage.
Vielleicht sind Sie da tatsächlich weiter als ich und machen sich darüber Gedanken, aber aus meinem Dafürhalten, nein, kann ich mir das nicht vorstellen.
Tatsächlich machen wir uns darüber Gedanken. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass natürlich auch die therapeutischen Methoden immer mehr ins Digitale übertragen werden. Ist ja auch nachvollziehbar. Sie haben hervorragende Möglichkeiten der Interaktion, auch per Video. Müssten Sie das nicht auch einbauen in so eine Räume dann, dass man sagt, okay, da muss es auch große Bildschirme geben oder die müssen halt irgendwie an einer geeigneten Stelle stehen und so weiter?
Ja, das machen wir. Also es sind nicht nur diese klassischen Betten- und Reha-Anwendungen, sondern es gibt viele Räume mit digitalen Elementen, also großen Bildschirmen, dass man auch Sachen präsentieren kann und durchaus eventuell, was Sie auch anregen, dass man dann auch darüber tatsächlich Schulungen machen kann oder Reha-Anwendungen an den Menschen bringen kann.
Interessant. Allgemein frage ich mich, wie verändert die Digitalisierung eigentlich die Anforderungen an Architektur, an das Bauen? Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das bei Ihnen jetzt auch anders aussieht als vor 10 Jahren.
Ja, total. Das ist auch eine Riesenaufgabe, die wir uns aber wirklich gerne stellen. Also es ist eine tolle Herausforderung. Wir sind momentan hier in dem Immobilienbereich noch nicht so weit. Wir machen noch sehr viel mit Excel. Das wird aber jetzt in der Zukunft anders werden. Wir haben ein eigenes Team, was sich um die Digitalisierungsprojekte bei uns drum kümmert. Und da ist es zum Beispiel, Sie müssen sich das vorstellen, dass wir, das machen wir auch jetzt schon als Aufträge bei den Architekten, dass sie dreidimensional planen und mit einer BIM-Logik. BIM heißt Building Information Modeling. Das bedeutet, dass jedes Bauteil auch intelligent gemacht wird. Das hilft uns für den Planungsprozess, für den Ausschreibungsprozess, hilft uns aber auch später für den Betrieb.
Das heißt, weg von diesen Modellen, die man so allgemein sieht. Ne? Man sieht das ja immer wie im Fernsehen, die Mogule ihren Tower auf dem Tisch stehen haben. Sowas gibt es dann nicht mehr.
Ja, doch, das gibt es auch noch, weil das ist natürlich auch wichtig, gerade bei Wettbewerben, aber auch überhaupt, um das Menschen zu transportieren, kann man sich in solchen Modellen natürlich sehr, sehr gut vorstellen.
Ne?
Ja, das wird es nach wie vor geben, aber bei uns geht es vor allen Dingen auch darum, wie können wir in der Planung zur Ausschreibung wesentlich schneller werden. Das kann ich Ihnen an einem Beispiel zum Beispiel mal erläutern. Stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt so ein dreidimensionales Gebäude im CAD gezeichnet. Und Building Information bedeutet, dass jedes Gebäudeteil intelligent wird. Ich mache das mal am Beispiel einer tragenden Wand. Also eine Wand hat ja mehreren Aufbau, Schichtenaufbau. Und die tragende Wand ist zum Beispiel in Kalksandstein. Dann können Sie nachher auf Knopfdruck aus diesem 3D-Modell die Information, den Ausschreibungstext dieser Kalksandsteinwand ziehen und können auch gleich die Massen ziehen. Und das gilt natürlich für alle Gewerke, die ausgeschrieben werden. Und dadurch ist es weniger fehleranfällig. Es muss natürlich trotzdem noch mal ein Mensch drauf gucken. Aber das hilft uns in der Planung viel schneller voranzutreiben, also die Aufträge zu vergeben. Und ein weiteres Beispiel, was ich Ihnen auch gerne geben möchte, und das ist für mich eigentlich das ist ein noch viel wichtigere Prozess. Wir reden immer von Planung. Wir müssen aber auch den Betrieb im Fokus haben. Und beim Betrieb gibt es das sogenannte CAFM-Programm, Computer Aided Facility Management. Übertragen heißt das, also computerunterstütztes Facility Management. Und da ist auch wieder diese BIM-Logik, die ich gerade erläutert habe. Und da mache ich das mal an dem Beispiel von den technischen Anlagen. Technische Anlagen haben bestimmte Wartungszyklen, wie zum Beispiel eine Brandmeldeanlage oder ein Fahrstuhl. Das sind sicherheitsrelevante Prüfungen, die in der Regel alle 2 Jahre gemacht werden müssen. Und die werden in diesem CAFM-System über alle Gebäude im Ziel hinterlegt. Also sieht der Objektmanager gleich, wann ist wieder die nächste Wartung fällig. Und darüber hinaus wird es auch so sein, dass die externen Firmen, die die Wartung für uns durchführen, in diesem System die Meldung machen, die Wartung ist durchgeführt und dann sehen wir direkt am Bildschirm, dass auch die Wartung erfüllt ist. Und so haben wir eine Gesamtübersicht über alle Reha-Kliniken und alle Dienstgebäude. Das ist das hohe Ziel, was wir haben. Das ist natürlich noch eine ganz schön viel Arbeit.
Intelligente Gebäude. Muss ich mir das dann so vorstellen, dass wenn eine technische Anlage, so eine Heizungsanlage kaputt geht, dass dann automatisch sozusagen der Auftrag an den Handwerker rausgeht und das dann gemacht wird?
Ja, das will ich jetzt nicht gleich beantworten, aber zumindest sehen wir die Fehlermeldung.
Ja, okay.
Und vielleicht muss man dann noch einen Anruf machen, dass dann die Firma rausgeht. Vielleicht ist es auch dann schon so weit, wenn es einen Rahmenvertragspartner gibt, dass der direkt rausfährt.
Ja, Herr Ohlichs, Sie sprachen ja auch darüber, dass die Reha-Kliniken weitgehend CO2-neutral arbeiten sollen. Das ist ja ein Anliegen auch der Deutschen Rentenversicherung Bund. Wir haben ja das Nachhaltigkeitskonzept. Unsere Direktorin Frau Groß war dazu auch hier im Podcast und hat sehr ausführlich das erzählt. Und es ist ja schön, dass Sie sozusagen auch mit unseren Reha-Zentren dann darauf einzahlen. Aber wie sieht denn eigentlich Ihr eigener ökologischer Fußabdruck aus?
Ja, der sieht ganz gut aus, würde ich mal behaupten. Zumal, also ernsthaft geantwortet, ich habe eine 14-jährige Tochter und mir ist es da alleine deswegen schon ein großes Anliegen, dass sie und auch ihre Kinder, die Kindeskinder, in einer guten Umwelt auch leben können. Und wie machen wir das im Kleinen? Wir machen das im Kleinen, dass wir auch mit Mülltrennung anfangen. Wir haben aber auch ein Haus gebaut, das geht jetzt schon etwas ins Größere, vor etwa 10 Jahren, wo wir mit 2 Tiefenbohrungen 100 Meter tief in die Erde gebohrt haben, um die Wärme ins Haus zu bekommen und eben keine fossilen Brennstoffe zu haben. Also das ist eben schon ein größerer Input von uns, wie wir darauf einzahlen. Mir ist aber auch nochmal wichtig, dass mir das ein sehr, sehr großes Anliegen ist, die CO2-Neutralität für die Dienstgebäude, aber auch für die Reha-Zentren. Und damit bin ich auch ein Stück angetreten hier. Und ich möchte Ihnen auch gerne mitgeben, dass in der Kürze der Zeit, ich bin ja jetzt erst 8 Monate dabei, ich mich dafür schon stark gemacht habe, dass ein weiteres Dezernat bei mir gegründet wird, Energie- und Umweltmanagement, die sich genau mit der Frage beschäftigen. Es wird der Hauptschwerpunkt sein, wie bekommen wir die Reha-Zentren und die Dienstgebäude CO2-neutral umgebaut.
Das heißt, Sie arbeiten eigentlich an Ihrem Handabdruck, wenn ich das mal so sagen darf. Denn das habe ich ja jetzt gelernt in unserer Reihe, in unserer Staffel für Nachhaltigkeit. Der Fußabdruck ist eine Seite, da sind Sie offensichtlich schon so weit, dass Sie sich fast leisten könnten, einmal im Jahr einen Flug zu machen. Aber der Handabdruck, das heißt das gesellschaftliche Engagement einer Person. Und Sie haben hier in dieser Funktion natürlich einen großen Einfluss darauf. Das ist stark, muss man einfach sagen. Ja, Herr Ohlichs, dann haben Sie einen großen Beitrag. Sie arbeiten ja jetzt bei der Deutschen Rentenversicherung. Gut, wir machen viel Rente, das wissen wir alle. Aber wir machen ja auch Reha. Das versuchen wir den Menschen ja auch zu vermitteln mit diesem Podcast. Rehabilitation betrifft Sie selbst, indem Sie sich mit den Reha-Einrichtungen beschäftigen müssen und auch wollen, wie Sie gerade gesagt haben. Welche Wünsche haben Sie eigentlich an das Reha, an das Gesundheitssystem aus Ihrer Perspektive, an die Akteure darin, an die Träger?
Ja, vor allen Dingen, dass wir alle miteinander zusammen an einem Strang ziehen dabei. Und das geht vor allen Dingen, also die heilende Architektur, das werden wir auch mit den Reha-Zentren gemeinsam gut gestalten. Aber alles, was in die CO2-Reduzierung gehört, das ist noch umfangreicher aus meiner Perspektive. Und da brauchen wir ein gutes Miteinander und ein gutes verzahntes Arbeiten miteinander. Und wir haben das hohe Ziel, die CO2-Neutralität hinzubekommen, in 2030x, sage ich immer am liebsten. Bei den Reha-Zentren haben wir einen guten Rollout. Da bin ich auch sehr optimistisch, dass wir das 2033, 2034 für alle Reha-Zentren auch realisiert bekommen. Für die Dienstgebäude ist das noch ein größerer Anspruch dabei. Denken Sie hier vielleicht, kennen Sie das, die Heizzentrale, die mehrere Campis hier versorgt, die muss eben da auch dementsprechend umgebaut werden. Aber dieses Ziel steht, dass wir diese CO2-Reduzierung für alle unsere Gebäude bekommen. Und das ist auch meine feste Überzeugung, dass wir das gemeinschaftlich hinbekommen in einem guten Miteinander. Und lassen Sie mir noch eins sagen, weil ich eben eine große Leidenschaft auch für die CO2-Reduzierung habe. Wir in der öffentlichen Hand, also in der DRV Bund, müssen auch Vorbild sein. Das sind aber wir gar nicht nur alleine. Das sind alle Städte, alle Kommunen, alle Landesorganisationen und alle Bundesorganisationen. Und für mich ist das eben ein ganz wichtiges Thema, warum ich auch den Weg wieder zum öffentlichen Dienst gefunden habe, um dort für die Gesellschaft was Gutes zu tun, etwas Nachhaltiges zu tun.
Mich persönlich würde interessieren, wir arbeiten mit Reha-Einrichtungen ja auch viel zusammen, wenn es um Veränderung geht. Es ist manchmal nicht ganz einfach, mit Menschen über Veränderung zu sprechen, weil Menschen sind es gewohnt, in ihren eigenen Bahnen zu denken, zu handeln, auch Bahnen, die sich bewährt haben. Und gerade wenn Leute von außen kommen, auch mit Konzepten, die vielleicht nicht ganz schlüssig sofort sind, wenn man, ne? Also, wie nehmen Sie die Zusammenarbeit wahr? Verstehen die Menschen in den Reha-Einrichtungen, die Therapeutinnen und Therapeuten sofort, was sie meinen mit heilender Architektur? Wie gut kommen Sie da an mit dem Thema?
Das glaube ich schon. Also gerade in den Richtung heilender Architektur treffen wir auf offene Ohren. Also da sehe ich überhaupt gar keine Barrieren dabei. Und ich bin natürlich jetzt nicht bei jedem einzelnen Planung vor Ort. Ich habe ein gesamtes Bauteam, die sich nur um die Reha-Zentren kümmern.
Wäre auch schwierig.
Wäre auch schwierig. Und wir haben pro Reha-Zentrum, was jetzt neu gebaut wird oder auch saniert wird, immer einen Projektverantwortlichen. Und der ist auch in dem Bindeglied mit dem kaufmännischen Direktor, mit den Ärzten dort vor Ort und nimmt auch die Belange auf. Also ich nehme nicht wahr, dass es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Ich sehe eher, dass es eine große Freude ist, dass wir jetzt diesen Masterplan Reha-Zentren haben und dass sich alle darauf freuen, dass wir dort einen Schritt weiterkommen.
Reden Sie mit den Leuten, mit den Therapeutinnen vor Ort auch? Also gibt es da partizipative Methoden auch, wenn es um die Gestaltung der Räume geht? Können die mitreden?
An den wenigen Standorten, wo ich jetzt war, da habe ich mich natürlich mit allen denen unterhalten und auch die Sachen mit aufgenommen. Mir scheint aber, dass ein großer Konsens tatsächlich da ist, dass es da keine großen Barrieren gibt. Die nehme ich zumindest nicht wahr.
Wunderbar. Das ist nicht immer so. Ich danke Ihnen für dieses hochinteressante Gespräch. Und das Gespräch ist noch nicht ganz zu Ende, weil ich spiele gerne mit jedem meiner Gäste noch mal ein kleines Spielchen. Wollen wir auch ein Spielchen spielen?
Natürlich.
Entweder oder. Entscheiden Sie sich jetzt.
Sind Sie bereit?
Ich bin bereit.
Okay. Erste Frage. Entweder Videokonferenz oder Treffen vor Ort oder anders, digital oder analog?
Tatsächlich lieber analog und Treffen vor Ort. Das kann ich aber auch gut erklären. Also ich bin jetzt schon Freund von hybriden Veranstaltungen und auch was meine Mitarbeitenden betrifft, da möchte ich jetzt nicht, dass sie jeden Tag bei uns sind, sondern da finde ich den Kompromiss mit Flex 2, was wir haben, einen Teil zu Hause zu arbeiten, einen Teil vor Ort zu sein, als richtig. Wenn Sie mich aber direkt fragen, mag ich die analoge Diskussion mehr, weil ich den Menschen in die Augen gucken kann. Ich sehe auch, ob das, was wir miteinander diskutieren, tatsächlich ankommt oder ob es noch kritisch gesehen wird. Und deswegen bin ich eher der analoge Typ. Und für die Teambildung halte ich es auch für sinnvoll, dass ein gewisser Prozentteil in der Woche auch noch vor Ort stattfindet.
Und für alle Zuhörenden kann ich sagen, Herr Urlichs hat mir wirklich die ganze Zeit in die Augen geschaut beim Gespräch. Ich persönlich muss ja sagen, dass ich finde, dass es von der Art der Auseinandersetzung, der Art der Kommunikation sehr stark abhängt. Ich habe durchaus wahrgenommen, dass manche Besprechungen, die wir jetzt haben, effizienter sind, dadurch, dass sie im digitalen Setting stattfinden.
Man muss nicht fahren. Ne?
Die Diskussionen dauern teilweise auch nicht so lange vor Ort, sondern es ist ein bisschen zielorientiert. Da habe ich manchmal das Gefühl, aber ich gebe Ihnen recht, gerade wenn es so um Prozesse geht, wo man auch viel entwickeln muss, wo man sich abstimmen muss, wo man auch vielleicht eine eigene Haltung, eine gemeinsame Haltung entwickeln muss, da ist das die Interaktion vor Ort schon wichtig. Ja. Das
ist natürlich nicht zu meiner Vorrede ganz passend, der CO2-Fußabdruck. Wenn man jeden Tag ins Büro kommt, spielt da natürlich auch nicht mit rein.
Ich fahre mit dem Fahrrad ins
Büro. Gut, sehr vorbildlich.
Gut, dann kommen wir gleich zum nächsten. Das passt doch ganz gut. Entweder Marathon oder Sprint?
Eher Marathon, ja, tatsächlich. Obwohl, wenn das jetzt meine Mitarbeitenden hören und mitbekommen, dann merken sie, dass ich sehr viele Sprints schon eingelegt habe in diesen 8 Monaten. Die sind auch wichtig. Aber wenn Sie daran mal zurückdenken, was ich erzählt habe über die IT, die eingeführt wird, die IT-Systeme, die BIM-Logik eingeführt wird. Und dann müssen wir ja und wollen auch unsere Mitarbeitenden noch mitnehmen. Das ist schon eher ein Marathon, das mitzubekommen.
Da braucht man einen langen Atem.
Genau, deswegen ja, eher Marathon.
Und im Sport?
Im Sport, ich bin selber Marathonläufer, also ich habe mal einen gelaufen und der gilt es eben gut vorzubereiten, damit man ihn auch durchhält.
Ich bin auch eher der Langstreckentyp. Ich war nie gut auf der kurzen Strecke. Entweder Kopf oder Bauch, wer entscheidet bei Ihnen? Also auf Arbeit frage ich jetzt nicht, also Sie können ruhig auch fürs Privatleben antworten.
Nein, das ist aber auch beruflich gerne. Also es ist tatsächlich mehr der Bauch geworden. Früher, als ich ein junger Architekt war und auch in die erste Führungsposition gekommen bin, war es immer mehr der Kopf. Da war ich auch eher der beste Sachbearbeiter. Und es ist aber immer mehr der Bauch. Das hat natürlich viel zu tun mit den Berufserfahrungen, mit den Führungserfahrungen, dass ich die Sachen schon sehr gut einschätzen kann. Ich durchdenke die Sachen auch immer. Aber letztendlich verlasse ich mich in meiner Entscheidung doch auf den Bauch. Und da tue ich auch bisher immer recht gut mit.
Interessant. Vielen, vielen Dank, Herr Urlichs.
Gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hören mich hier wieder im nächsten Monat. Ganz realitätsnah. Bleiben Sie neugierig und gespannt. Ich freue mich drauf.